Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Lucia, herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass wir wieder eine neue Folge unserer feministischen Bibelgespräche hier machen. Und auch willkommen alle, die zuhören. Mein Name ist Ulrike Metternich, ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Und du, Lucia, schön, dass du hier bist. Du kommst aus Basel, dort bist du Professorin an der Theologischen Fakultät.
Hallo Ulrike und ein herzliches Willkommen an alle, die zuhören, auch von mir. Wir haben uns ja eigentlich so aufs Programm geschrieben, biblische Texte ganz genau anzusehen, sie politisch und feministisch zu lesen. Und das wollen wir heute wieder machen, und zwar mit einer Heilungsgeschichte. Das ist eine Heilungsgeschichte, die dich, Ulrike, schon ganz, ganz lange beschäftigt. Immer wieder setzt du dich an die Geschichte von der Frau, die chronische Blutungen hatte.
Tja, diese Geschichte lässt mich wirklich schon lange nicht los. Und immer wieder, wenn ich sie lese, entdecke ich neue Facetten an ihr. Die Geschichte ist deshalb so spannend, weil sie etwas hat, was nicht wirklich mit den Händen zu greifen ist. Da ist etwas, was nicht für alle spürbar ist. Noch nicht mal für alle, die in der Geschichte vorkommen.
Du machst mich jetzt richtig neugierig. Also am besten lese ich die Geschichte aus dem Markus-Evangelium für alle.
Ja, lies sie mal vor.
Da war eine Frau. Die hatte seit 12 Jahren Blutungen und hatte viel gelitten unter vielen Ärzten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte ihr nichts genützt. Es war nur noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie im Gedränge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur seine Kleider berühre, werde ich gerettet. Und sogleich versiegte die Quelle ihrer Blutungen, und sie spürte an ihrem Körper, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich spürte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und er wandte sich im Gedränge um und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie das Volk sich um dich drängt, und du sagst, wer hat mich berührt? Und er schaute umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber kam, verängstigt und zitternd, weil sie wusste, was ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden und sei geheilt von deiner Plage.
Also, was ich gesagt hatte, was man da spürt, diese Kraft, die zwischen Jesus und der Frau hin und her fließt und die Kraft, die alles verändert. Und ich denke, diese Geschichte will uns von dieser göttlichen Kraft erzählen. Und deshalb ist die Heilungsgeschichte und auch die anderen Heilungsgeschichten so ein Powerpaket, weil da ist ganz viel Energie drin und ganz viel Gotteskraft. Das ist so faszinierend.
Also, aber zum besseren Verständnis, Ulrike, man kann oft lesen, dass die Frau, die Jesus berührte, eigentlich als unrein galt, da sie ja genitale Blutungen hatte. Das heißt, Unreinheit hat mit jüdischen Menstruationsgesetzen zu tun, und dann wird eben die These aufgestellt, dass die Frau mit ihrer Berührung ein solches Menstruationsgesetz gebrochen habe. Stimmst du dieser Ansicht zu?
Also ich kann ganz schlicht sagen, nein.
Nein.
Aber das ist natürlich ein bisschen zu wenig gesagt, weil diese Auslegung bis heute in so vielen Kommentaren steht. Du läufst da eigentlich immer drüber. Aber ich habe das wirklich ganz, ganz sorgfältig geprüft, auch mit vielen jüdischen Forscherinnen und Forschern besprochen. Das stimmt einfach nicht.
Also eigentlich hast du ein ganzes Buch darüber geschrieben. Das kann man da wirklich auch sagen.
Also auf jeden Fall, es ist ganz klar, es gibt jüdische Menstruationsgesetze. Bis heute gelten die. gerade in der orthodoxen jüdischen Familien würden das machen. Und zwar, das Menstruationsgesetz sagt, ein Ehepaar darf keinen Sex haben, wenn die Frau Blutungen hat. Das heißt, die Blutungen oder die Menstruation regelt sozusagen den Geschlechtsverkehr in der Ehe, wann man darf und wann man nicht. Aber das spielt ja in dieser Geschichte überhaupt keine Rolle. Und in der Geschichte wird ja auch nichts erzählt, dass die Frau irgendwas getan hätte, was man zu beanstanden hätte.
Weil es hier ja nicht um ein Ehepaar geht. Also Jesus und die Frau, das sind Fremde.
Ja, das ist ja kein Liebespaar. Mhm. Also, die Frau in dieser Geschichte hat kein jüdisches Gesetz gebrochen, weil es gab überhaupt kein Gesetz, was sie hätte brechen können.
Ja, also da bin ich jetzt schon mal echt froh, dass wir das ausgeräumt haben. Die Frau hat kein Gesetz übertreten. Und Jesus dementsprechend befreite sie auch nicht von einem jüdischen Reinheitsgesetz. Denn dieses Muster, der liebe Jesus befreit die armen, unterdrückten Frauen des Judentums, das mag ich echt nicht mehr hören. Es ist einfach schlicht antijudaistisch. Das sollten wir nicht weiterziehen. Gut, aber Ulrike, worum geht es denn dann?
Ja, erstmal ist es ja auch total spannend, dass unter diesen vielen Krankheiten, die im Neuen Testament genannt werden, auch die chronischen Blutungen einer Frau genannt werden. Und dass sie benannt werden und ernst genommen werden, ist doch schon was Besonderes. Auch sicherlich nicht selbstverständlich. Also heutzutage ist das ja auch so ein Tabuthema, alles, was so mit dem Unterleib zu tun hat. Selbst die Frauen, die bluten, reden nicht drüber, sie arbeiten weiter und probieren es noch zu verstecken. Und das war ja über Jahrhunderte so. Und hier heißt es ganz deutlich und auch ganz offen, die Frau hatte Blutungen und das ist eine Qual, es ist eine Plage. Und gleichzeitig geht es ganz intensiv um Berührungen.
Das heißt, es ist so eine sehr körperbezogene Geschichte eigentlich. Das Berühren, das kommt in der Geschichte 4-mal vor und das ist schon eine Häufung, die bemerkenswert ist. Und dieses Berühren geschieht, wie du es gleich zu Beginn gesagt hast, ohne dass die Umstehenden es eigentlich wahrnehmen. Es geschieht im Verborgenen. Nur Jesus und die Frau nehmen es wahr.
Ja, dieses Berühren ist ganz zart, ganz fein und trotzdem spüren beide sofort, dass hier Energie ist, dass hier Kraft ist. Und was auch so spannend ist, im griechischen Text steht da das Wort Dynamis. Und das brauchen wir fast gar nicht zu übersetzen, weil wir auch im Deutschen das Wort Dynamik haben. Und wir spüren, das ist Energie und Macht, Schwung, Bewegung, eben was ganz Dynamisches. Und dieses Wort Dynamis kommt im Neuen Testament 118 Mal vor.
Das ist also ein ganz gewichtiger theologischer Begriff.
Auf jeden Fall. Und diese Dynamis, diese göttliche Kraft, die zieht sich durch die ganze Bibel. Auch im Ersten Testament bezeichnet Dynamis eine göttliche Kraft. Etwas Wunderbares, etwas Gutes, was von Gott kommt. Und hier in dieser Heilungsgeschichte können wir das ganz genau beobachten, wie das so funktioniert. Diese Geschichte ist so wie eine Lupe und möchte uns in der Erzählung zeigen, was diese göttliche Kraft, diese Dynamis bewirkt.
Dann schauen wir jetzt also unter der Lupe, vergrößert, vielleicht auch verlangsamt, ganz genau hin, wie das erzählt wird. Du sagst, diese Dynamis sei eine göttliche Kraft, die uns staunen lässt, über die wir aber auch ins Stammeln geraten. Und dabei fällt mir auf, dass du das Wort Wunder nicht benutzt. Ist das Zufall oder Absicht?
Das ist ja auch so was Spannendes. In den deutschen Übersetzungen steht sehr häufig, wo das Wort Dynamis oder was Jesus tut, im Plural Wundertaten tut, steht das Wort Wunder. Aber ich bin mit dem Wort Wunder ganz vorsichtig, weil wir in eine falsche Richtung denken. Denn Jesus selbst hat sich auf alle Fälle nicht als Wundertäter präsentieren wollen. Er hat sogar mal gesagt, dass er vor den Pseudomessiasen und den Pseudopropheten warnt, die sich jetzt brüsten, irgendwelche Wundertaten zu tun. Mhm. Und in den Evangelien von Markus, Matthäus und Lukas kommt das griechische Wort für Wunder überhaupt nicht vor, sondern da steht immer Dynamis, also immer Wirksamkeit.
Kann es sein, dass unser deutsches Wort Wunder in eine ganz falsche Richtung lenkt? Bei Wunder meinen wir ja, es gehe darum, Naturgesetze auszuhebeln. Also klassisch ist ja das Bild, Jesus macht aus Steinen Brot und kann über das Wasser gehen. Das ist so, die Naturgesetze links liegen lassen. Aber ich glaube, dieses eher plumpe Verständnis führt doch in diesen Texten in die Irre. Wenn wir die Sprache der Bibel so eben so offensichtlich materialistisch verstehen, dann verlieren wir die mystische und die existenzielle Dimension der Texte. Also Jesus tat keine Wunder, die die Naturgesetze übersteigen, sondern er tat Dynameis. Also er handelte kraftvoll, voller Kraft. Oder seine Handlungen, die lösten wirklich etwas aus, die bewirkten. Das heißt, wir müssen keinen Wunderglauben entwickeln, sondern eben die Auswirkungen unseres Tuns ernst nehmen.
Genau. Die Evangelien wollen uns erzählen, dass Jesus aus dieser lebendigen Kraft lebte. Und sie wollen uns sozusagen mit diesen Geschichten das so erzählen, dass das nicht nur zu den Menschen damals rüberschwappt, sondern bis zu uns, dass wir etwas spüren. Aber das ist eben alles sehr subtil. Mhm. Und es braucht offene Ohren und offene Herzen, um dem nachzuspüren. Mhm.
Mir kommt da der Satz in den Sinn, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche bleibt für das Auge unsichtbar. Also irgendwie ist es ja so in dieser Geschichte, es bleibt verborgen, was eigentlich wirklich sich abspielte. Und wenn wir dann auf dieser eben subtilen Ebene sind, da braucht es nicht spektakuläre Wundertaten, sondern da geht es um Zwischenmenschliches. Um Liebe und Zuwendung. Meinst du das?
Ja, und ich merke, wie ich da selber auch immer wieder ins Stammeln komme, ja, um das wirklich zu fassen, diese zarte Berührung, die im Herzen ankommt. Und ich mich immer freue, wenn ich auch Zitate finde von Menschen, die probiert haben, mir Worte zu geben. Ein Zitat von diesem großen jüdischen Denker Martin Buber möchte ich hier mal einspielen, weil mich das selber auch so berührt. Und Buber hat mal gesagt, durch die Berührung des Du rührt ein Hauch des ewigen Lebens uns an.
Also ich denke jetzt gerade an die feministische Theologin Carter Hayward. Die hat ja in den 80er Jahren auch über diese Frau mit den Blutungen ein spannendes Buch geschrieben und sie hat wirklich nach Worten gesucht, so wie du es jetzt auch erzählst und tust. Sie schlug vor, Gott als Macht in Beziehung sich vorzustellen. Also nicht als Person, als unsichtbare Person, sondern als eine Kraft, die zwischen Menschen wirkt. Eine Dazwischenkraft. Das kommt doch der Dynamis, wie du es meinst, auch sehr nahe, finde ich. Dass die Frau Jesus berührt in der Geschichte, hat Carter Hayward als Ausdruck des Vertrauens in die Dynamis, in die Kraft der Beziehung verstanden.
Ja, also das finde ich sehr schön, auch wie Carter Hayward da so ihren Weg findet und sucht und sagt, Gott geschieht zwischen uns. Mhm. Das finde ich total schön, diese Vorstellung.
Sagt sie sogar auf Englisch, oder to do God,
ja,
als Gott tun.
Ja, dass Gott zwischen uns geschieht und ein Verb wird sozusagen. Mhm. Es wird ihr erzählt, dass ihr ganzer Körper noch bebt und zittert. Sie ist voller Ehrfurcht und sagt Jesus daraufhin die ganze Wahrheit.
Die ganze Wahrheit, das ist ja ganz viel. Leider erfahren wir nicht als Lesende, was das jetzt inhaltlich war. Es heißt nur, sie sagte die ganze Wahrheit. Aber wir merken natürlich, Mit ihr ist etwas geschehen. Ehrfurcht und Beben haben sie ergriffen. Die Frau ist berührt, ergriffen. Die Berührung hat ganz viel bei ihr ausgelöst und vielleicht auch gelöst.
Ja, und ich möchte das auch nochmal so betonen, diese Szene. Sie ist ja die, auf Jesus zugeht. Nicht Jesus hat die Frau berührt, sondern die Frau hat ihn berührt. Also die Frau ist die aktive Rolle in dieser Geschichte.
Also sie berührt, sie streckt die Hand aus nach seinem Kleid. Und danke, dass du das nochmals stark machst. Das ist eine ganz wichtige feministische Beobachtung. Die Frau ist kein Heilungsobjekt, das berührt wird, das angetatscht wird, sondern Jesus lässt sich berühren und er demonstriert nicht seine göttliche Macht an der Frau. Also er ist nicht übergriffig.
Ja, und du hast ja eben danach gefragt, was sagt die Frau denn? Was ist denn ihre Wahrheit? Und das ist so ein offener Raum, der jetzt nicht gefüllt wird mit Worten. Was die Frau genau sagt, wissen wir nicht. Hier bricht sich etwas Bahn, hier strömt etwas aus der leidenden Frau heraus. So ein offener Raum, den wir sozusagen selber füllen können. Es bleibt aber alles so etwas in der Schwebe.
Also ich denke, zum Füllen würde es auch helfen, sich nochmals zu vergegenwärtigen, welche Zeit diese Geschichte aufgeschrieben wurde. Nämlich in der Zeit nach 70, im ersten Jahrhundert, als ganz viele traumatisiert waren nach dem jüdisch-römischen Krieg. Also ich höre da dieses Wort, die ganze Wahrheit, schon noch einmal anders. Das Markus-Evangelium ringt mit den Folgen dieser blutigen Kriegsjahre. Und ja, da haben wir eine blutende Frau vor uns, gerade nach diesem Krieg. Das sagt für mich schon sehr viel aus, wie es der Zivilbevölkerung, der weiblichen Bevölkerung nach diesem Krieg gegangen ist.
Also das finde ich ja also nochmal eine ganz spannende Idee, Lucia, zu sagen, setz doch mal die Blutungen in den Kontext der Zeit. Also es haben sich ja schon ganz viele Leute darüber gefragt, was hat sie denn da für eine Krankheit? Das wissen wir natürlich nicht, kann man auch nicht rekonstruieren. Aber wenn du jetzt die Idee aufbringst zu sagen, nach dem Krieg, dann wissen wir, es ist eine verletzte Bevölkerung da, eine traumatisierte Bevölkerung. Und wir wissen heutzutage alle, dass sexuelle Gewalt ein Teil jeder Kriegsführung ist. Und vielleicht haben sich auch beim ersten Hören viele Frauen und Mädchen in dieser Frau wiedergefunden. Das kann auch sein.
Ja, ich denke schon. Also, warum die Frau hier blutet, das wissen wir nicht. Das sollten wir auch nicht eintragen in den Text. Aber wir wissen von diesem Krieg. Der hat viele Jahre gewütet und die Menschen zutiefst verletzt. Wir wissen auch, dass sexuelle Gewalt Teil von Kriegsführung ist. Und in dem Sinne halte ich es für richtig, diesen Kontext hier mitzuhören.
Ja, und wenn wir den Kontext mithören und die vielen Frauen uns vorstellen, dann hätte jede ihre eigene Geschichte zu erzählen. Unsägliche Geschichten von Gewalt und Schmerz, Erniedrigung. Und auf einmal verändert sich der ganze Fokus, wie wir so eine Geschichte lesen. Dann fragen wir nicht aus so einer sicheren Distanz, hat Jesus denn hier ein Wunder getan? Sondern unsere Perspektive geht auf die Frau. Und die Frage ist, was war denn mit dieser Frau? Und was war mit ihrem Leiden?
Das finde ich einen echten Turning Point, eine Kehrtwende, die wir hier machen. Also wir stellen die leidende Frau wirklich in den Mittelpunkt. Wir fragen feministisch und politisch zugleich. Was war in dieser Zeit los? Was musste die weibliche Bevölkerung ertragen? Der Körper dieser Frau erzählt, was die Worte nicht erzählen können, nicht fassen können. Er erzählt von Gewalt, von Krieg, von Schrecken.
Also wenn wir jetzt so den Kontext von Krieg und Gewalt mitlesen und das einbeziehen, dass das Leiden dieser Frau und so viele andere Frauen daher resultieren könnte. Das steht nicht im Text, aber wir können es mitdenken. Der Text selber bleibt ja sehr diskret. Aber was die Frau erlebt hat, was ihre Wahrheit war, das könnte sein, dass das da reinpasst in diese Vorstellung. Mhm. Also gesagt wird es ja nicht,
ja,
was sie gesagt hat.
Also ich finde das auch subtil in dem Sinne. Was die ganze Wahrheit ist, das bleibt zwischen ihr und Jesus.
Und in dem diesem Moment der Berührung, da spürt die Frau neue Lebensenergie. Also was ja mit dem Wort Dynamis beschrieben wird. Sie war wie vom Tode berührt vorher und sie greift nach dem Kleid und spürt diese göttliche Kraft hautnah. Dynamis. Sie begann zu beben und war zutiefst ergriffen. Und das heißt doch, dass sie sich jetzt lebendig gefühlt hat. Und sie spürt ihren Körper wieder. Sie spürt, dass sie am Leben war. Sie spürt, dass was Neues beginnt.
Ja, ich denke, das Beben, das ist so ein enorm lebendiges Gefühl. Also als ob sie vorher erstarrt wäre und jetzt durchflutet sie ein Schub, eine Energiewelle. Weißt du, ich höre jetzt auch den Schluss dieser Geschichte anders. In dem Moment, den du jetzt gerade beschrieben hast, fand die Frau Worte für das, was sie bisher noch nie ganz auszusprechen gewagt hatte. Die ganze Wahrheit brach aus ihr heraus. Hier wird erzählt, dass die Kraft, die sie ergriffen hat, ihr ermöglicht zu reden.
Und das ist ja auch eine Beobachtung, dass hier die Frau anfängt zu reden. Und sie sagt die ganze Wahrheit. Das ist ein wahnsinniges Wort. Eine Frau, die ganze Wahrheit sagt. Das kommt sonst nirgendwo in keinem der Evangelien weiter vor, dass jemand die ganze Wahrheit so sagt. Außer, dass Jesus auch in Wahrheit redet. Das heißt, in dieser Begegnung gibt es auf einmal Worte für sie. Lucia, lass uns doch noch mal auf diesen Schluss der Geschichte eingehen. Lies doch noch mal die letzten Verse.
Die Frau aber kam, ehrfürchtig und zitternd, weil sie wusste, was ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Also, wenn wir daran denken, dass das ganze Evangelium direkt eben nach diesen schrecklichen Kriegsjahren geschrieben wurde, dann höre ich das auch für diese kleine Szene mit. Hier kommt eine Frau und wirft sich auf den Boden. Das heißt, sie drückt aus, ich bin am Boden, ich bin zutiefst verzweifelt, ich kann nicht mehr weiter. Und dennoch ist sie so stark, dass sie die ganze Wahrheit benennen kann.
Und deshalb nenne ich ja diese Heilungsgeschichten auch ein Powerpaket.
Ja.
Weil wirklich, die wollen erzählen, mitten in diesen ganzen schrecklichen Umständen gibt es etwas, was verändern kann. Und das ist diese Dynamis Gottes. Und das wird hier erzählt. In der Erzählung gegriffen. Die Frau wird ergriffen, sie bebt, sie löst sich aus der Erstarrung und sie kann reden, sie kann die ganze Wahrheit sagen. Diese Kraft Gottes vertreibt die Todesschatten, unter denen die Frau gelitten hat. Bis jetzt lebte sie gleichsam im Krieg und auch wenn dieser vorbei war, für sie war er noch nicht vorbei. Sie blutete weiter.
Also auch für traumatisierte Menschen gilt das ja, dass das schreckliche Ereignis vorbei ist, längst vorbei, aber für die Person geht es nie vorbei. Es ist immer, immer wieder präsent. Wenn wir die Folgen des Krieges mithören, dann klingt auch dieser Friedenswunsch Jesu anders. Geh in Frieden. Das ist nicht so eine fromme Floskel. Frieden ist genau das, was die Bevölkerung jetzt dringend braucht. Der Schatten des Krieges, der soll weichen. Die Dynamis soll fließen. Ja, also Jesus spricht das noch ganz deutlich aus, oder er sagt ja, du bist gerettet. Also der Krieg ist definitiv vorbei, lebe wieder. Sie kann nun beginnen, in Frieden zu atmen.
Ja, und ich glaube, hier müssen wir noch mal kurz einhalten und noch mal genau auf dieses Stückchen im Text gucken, wo es heißt, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist mir deshalb so wichtig, das noch mal zu betonen, weil in so vielen deutschen Bibelübersetzungen steht da nicht, dein Glaube hat dich gerettet, sondern dein Glaube hat dich gesund gemacht.
Aha.
Aber das griechische Wort, was dahinter steht, Sozein, das heißt eindeutig retten.
Und nicht gesund machen.
Ja.
Für uns ist das Wort retten natürlich schon ein eher schwieriges Wort, das Erklärung braucht.
Ja, und ich habe so den Verdacht, dass viele Übersetzer gedacht haben, naja, schreiben wir mal, dein Glaube hat dich gesund gemacht, das kann ja jeder verstehen. Aber damit wird man in eine Sackgasse geführt.
Also retten und gesund machen, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Auf jeden Fall. Und ja, das stimmt natürlich. Wenn ich jetzt sage, dein Glaube hat dich gerettet, das können wir erstmal gar nicht verstehen. Was soll denn das? Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Also ein normaler Mensch heute. Aber umso spannender ist, wenn wir noch ein zweites Mal hingucken und wieder mit den Ohren der Menschen hören, die das damals geschrieben haben und gehört haben. Denn in der Bibel kommt das Wort retten ganz, ganz oft vor. Und ich glaube, für die ersten Leserinnen und Hörerinnen, die haben da sofort gedacht, wie oft sie um Rettung beten und rufen. Denn die Psalmen sind voller Rufe wie Gott, rette uns, Gott, schaffe uns Recht. In jeder Notlage wurde gebetet und um Rettung und um Hilfe gerufen. Und immer wieder wird erzählt, ich setze mein Vertrauen auf deine Rettung, Gott. Es wird daran erinnert, dass auch schon in der Vergangenheit die Mütter und die Vorväter immer nach Gott geschrien haben. Ich lese mal so ein kleines Beispiel aus dem Psalm 22. Da steht, zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und du ließest sie nicht fallen. Und solche Psalmversen gibt es unendlich viele. Und es war ganz klar, dass Gott eingreift und rettet und hilft und sich damit das Leben zum Guten wendet.
Und das unmittelbar nach den Kriegserfahrungen.
Ja.
Also wo man, weil ich denken könnte, jetzt bete ich nicht mehr. Es hat alles nichts genutzt, oder? Also das ist so wie ein, auch nochmal dieser Kontext, also in dieser düsteren Zeit nach Rettung sich auszustrecken. Ich denke, also beim Wort retten oder bei dieser Hoffnung auf Hilfe geht es nicht darum, von Unheil verschont zu werden, zum Beispiel nicht zu sterben, nicht zu leiden, sondern die Menschen riefen zu Gott, um nicht verloren zu gehen. Ich denke, das ist eben eine andere Dimension, dieses Verlorengehen in einer grausamen Welt. Gott rettet nicht unbedingt vor dem Tod, sondern vor der Vernichtung. Und das ist ein viel umfassender Begriff, die Vernichtung.
Ja, und in dem Moment, wo ich so bedroht mich fühle und auch bedroht bin, nach Gott zu schreien, nach der Rettung. Damit rufe ich ja Gott in mein Leben hinein. Rette mich, rette uns, nimm unser Schicksal wahr und wende, wenn immer möglich, es zum Besseren. Also ich rufe Gott in mein Leben hinein und ich schreie sozusagen nach einer Kraft, die mich wieder aufleben lassen kann. Wir kennen heute ja noch den Ausdruck, dass man etwas vor dem Vergessenwerden retten kann. Also man kann Erinnerungen retten, Gegenstände, aber auch Menschen. Ihr Name soll nicht vergessen, sondern weiterleben können. In diesem Sinn hat Rettung eigentlich meistens mit Gemeinschaft zu tun. Mit einer Gemeinschaft, mit einer Verbindung, aus der man nicht herausfallen möchte. Das Gedächtnis an jemanden auslöschen, das wäre das Gegenteil von retten. Gott, rette mich heißt dann, lass mich ein Teil meiner Familie, meiner Bezugspersonen, meines Netzes bleiben. Lass mich im Herzen meiner Freunde leben und vergiss mich nicht, auch wenn die Menschen mich vergessen sollten.
Also das finde ich jetzt ganz schön, wie du das sagst. Lass mich Teil der Familie sein und bleiben. Und auch das ist in der Geschichte ganz deutlich zu sehen. Denn Jesus sagt zu der Frau, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Anrede Tochter zeigt, dass zwischen Jesus und der bis dahin unbekannten Frau eine Beziehung gewachsen ist. Jesus kennt ihren Namen nicht, aber er weiß, sie ist eine Tochter Israels, weil sie in das Netzwerk der Dynamis eingewoben wurde.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Genau, diese Tochterschaft, die sie hier erhält. Das heißt, sie ist Tochter Gottes, eingeschrieben in Gottes Hand. Auch wenn sie ihren Vater und ihre Mutter verloren hat oder ihre Verwandten sie nicht mehr kennen oder ihr Dorf gar nicht mehr existieren sollte, sie bleibt Tochter Israels. Ihre Position in der Generationenfolge bleibt. Und ehrlich gesagt, wir erzählen ja noch heute ihre Geschichte weiter. Nach bald 2000 Jahren ist sie immer noch präsent, eingeschrieben in unsere, in deine und meine Geschichte.
Und diese Geschichte von ihr erzählt, ja, die Kraft Gottes ist hautnah erfahrbar. Und deshalb ist die Geschichte für uns bis heute wichtig.
Ulrike, noch eine letzte Frage. Wurde die Frau jetzt wirklich geheilt? Also medizinisch, körperlich?
Das verrät der Text uns nicht. Und ich frage mich immer, würde mir das jetzt helfen, wenn der Text das jetzt so behaupten würde? Könnten wir es glauben, wenn hier steht, von diesem Moment an blutete sie nicht mehr und alle ihre inneren und äußeren Verletzungen lösten sich in Luft auf?
Ja, das wäre ja schon ein bisschen harte Kost. Ich denke mir, also ich könnte es eigentlich nicht schlucken, weil ich weiß, dass bei vielen Krankheiten wirklich Medikamente und Therapien nötig sind. Ich weiß auch, dass Heilung gelingen kann. Aber oft braucht es noch mehr als Medikamente. Es braucht auch Beziehungsnetze, die tragen, Freunde und Freundinnen, die begleiten. Und es braucht nochmals mehr. Vertrauensmomente oder eben Zuwendungswellen wie diese Dynamis.
Wenn wir die Geschichte angucken, dann hört sie ja auf mit dem Friedenswunsch. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergegangen ist. Vielleicht ist die Frau nicht nur gerettet, vielleicht ist sie auch gesund geworden. Das würde ich ihr jedenfalls wünschen. Aber darum geht es nicht primär. Es geht darum, dass sie erinnert wird, dass sie immer eine Tochter ihres Volkes bleibt, was auch immer geschieht. Sie bleibt im Herzen Gottes. Sie soll von ihrer Plage gesund sein. Das ist ein Ausblick, ein Genesungswunsch, den Jesus ihr zuspricht.
Diesen Wunsch nehmen wir gerne mit. Die biblischen Geschichten zwingen uns wirklich keinen Glauben an Wunder auf. Sie erzählen vielmehr, wie die Kraft Gottes leise wirkt und was sie Großes bewirken kann. Vielen Dank für dieses Gespräch, Ulrike. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank, Lucia, für das Gespräch. Und wir laden Sie alle ein, unseren Podcast kostenlos zu abonnieren. Damit werden Sie automatisch auf unsere nächste Folge hingewiesen. Folgen Sie uns bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder klicken Sie auf die Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de/feministischebibelgespräche.